Schlagkraft, der Podcast, wenn es um Kampfsport geht. Viel Spass bei der heutigen Folge. Hallo zusammen, hier ist Schlagkraft, eine weitere Folge. Wir zeichnen am Freitagmorgen auf, für das wir bereits morgen euch können die Folge präsentieren. Heute, wie ihr es im Trailer gesehen habt oder dort gesehen habt, ist der Herbert E. Forster, mein Interviewpartner, Kyokushinkai-Spezialist, Spezialist aus einem Kampfstil, wo man bekannterweise auch vom Andy Hug kennt in dieser Hinsicht. Weitere Details wird uns der Herbert natürlich hier selber erzählen. Ciao Herbert und schön bist du dabei und stell dich doch kurz vor.
Ja, salü zusammen, guten schönen Morgen da am Heiligen Freitag.
Genau, richtig.
Ja, mein Name ist Herbert Forster, wie der Roger schon bereits gesagt hat. Ich betreibe Kampfkunst seit rund 50 Jahren jetzt. Ich bin also nicht mehr der Jüngste, bin bereits im Anfangs Pensionsalter, aber immer noch aktiv. Ja, viel zu sagen gibt es nicht. Eigentlich schon bald alles gesagt, mit 50 Jahren Kampfkunst weiß man eigentlich schon, was ein bisschen dahinter steckt. Auch dir noch, Roger, danke vielmals, dass du zu dem Gespräch kommst. Und ich bin gespannt, was wir da in den nächsten paar Zeit da miteinander da zusammenbringen.
Sehr gut, super. Ja, Herbert oder Herbi, glaube ich, hast du mir auch geschrieben.
Herbi ist ein toller Käfer, das ist in Ordnung.
Ist der Herbi gut. Also komm, wir reden vom Herbi. Ich bin ja der Röschel in dieser Hinsicht. Also das ist ja alles sehr ungezwungen. Und wie gesagt, genau. wir wollen mit diesem Podcast, mit diesen Folgen, mit euch als Partner, die Leute, die auch nicht mit dem Kampfsport verbunden sind, ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Wir wollen ihnen erklären, was es gibt. Darum bin ich auch im Moment, jetzt haben wir gerade noch den Benni vor, nicht letzte Woche, vorletzte Woche, wo verschiedene Kampfstile betreibt. Jetzt du, Kyokushinkai, wie gesagt, vielleicht gerade so mal ganz an den Basics, 50 Jahre ist es her, MV plus minus. Wie bist du dem Sport gekommen? Was hat dich dazu getrieben, Kampfsport zu lernen oder wollen können?
Ja, das ist natürlich mittlerweile eine lange Geschichte, aber in den 70er Jahren, als ich angefangen habe, ich glaube, so einer der wichtigsten Wegweiser ist im 69, 70, die ersten Bruce Lee-Filme, die da ein bisschen veröffentlicht worden sind, die hat uns natürlich als junge Spund komplett motiviert, um so etwas zu machen. Nur, Aha. Es hat zu solchen Zeiten noch nicht viel gehabt und hat man wirklich müssen suchen, dass man etwas findet. Aber ich denke schon, der Wegweiser ist schon in den 70er Jahren gewesen mit dem Bruce Lee, wo ja mehr oder weniger die ganze Kampfkunstwelt immer wieder fasziniert hat.
Mm-hmm, genau. Hast du auch in die Art und Weise Kung Fu den Start gefunden gehabt? Oder sprich, was hat es dir so gegeben zu dieser Zeit? Und was ist dein erster Kontakt mit Kampfsport gewesen, vom Stil her?
Also mein erster Kontakt war tatsächlich Kyokushin.
Ah, direkt?
Zwar, genau, und zwar war das in St. Gallen gewesen. Das ist dort mal eine von den wenigen Schulen gewesen, überhaupt. Und die haben dann, ich hatte zufälligerweise mal eine Ausschreibung gewesen, von einem Einführungskurs, ich mag mich noch gut erinnern, das war im alten Hartwig-Schulhaus, wo der Kyokushin in St. Gallen gemacht hat, wo dort mal unter der Leitung von Wisi Amann und von Marcel Luschnig stattgefunden hat, habe ich mitgemacht in einem Einführungskurs und hat mich dann eigentlich recht gut begeistert. Das war okay. Meine Start in St. Gallen.
Schön. Bist du dem von immer von Zürich auf St. Gallen raus oder bist du schon immer im Raum Zürich schlussendlich sesshaft gewesen?
Nein, mein Vorteil war, dass ich in St. Gallen aufgewachsen bin. Also ich habe natürlich groß rumreisen. Mir hat es dann erst später in Raum Zürich verschlagen.
Sehr gut. Und wie ist das für dich denn so übergekommen? Ist das sehr traditionell geführt worden? Sind so Asiaten gesehen, die es angeboten haben? Oder ist das bereits schon ein Herr gewesen, der aus dem europäischen Raum war? Oder, wie ist dir das so übergekommen, das Ganze?
Am Anfang, ja. Es ist so gewesen, eigentlich der Einführungskurs, den sie hier gemacht haben, der Karate-Club St. Gallen, der ist tatsächlich unter der Leitung von einem Asiat gewesen. Wenn wir noch so richtig erinnern, ist das ein Kyoko-Schindler gewesen, und zwar Johnny Wong hat der geheißen. Und wenn man dort mal natürlich nichts anderes kennt hat, man hat immer gemeint, ja, Karate kommt von Japan, oder? Da sind die Besten. Da bist du so richtig mit einem mulmigen Gefühl in den Hallen hineingestanden und hast schon mal versucht, da mitzumachen, was er zeigt. Und ich mag mich noch gut erinnern an die erste Übung, die er gezeigt hat. Der ist da gestanden und hat den Yokogari gemacht und hat den sicher etwa 10 Minuten rausgegeben und hat erklärt, was ist. Und da habe ich schon gedacht, den bringen wir selber nie an. Die ersten Eindrücke sind, dann vergiss ich doch nie mehr.
Ja, nee, das ist lustig. Also, ich habe ja auch, also, wie alt bist du denn gewesen, ich darf fragen. Also, ich werde jetzt nicht rechnen, aber.
Etwa 13, 14, so in
ja,
dem Rahmen.
aber ein, zwei Jahre älter als ich, als ich angefangen habe. Ich kann mich noch erinnern. Was ja ganz lustig ist, was ich jetzt gerade so ein bisschen in der zweiten Staffel bemerke, wenn ich die Leute so ein bisschen frage, wie bist du zu dem gekommen? Letzte Woche der Sugi mit seinem krassen Schicksalsschlag, den er hatte, hat davon geredet, ja, wer ist denn die Filme gesehen, das habe ich auch wollen können. Du redest jetzt von Bruce Lee und ich muss ganz klar sagen, ich bin dort genau das gleiche indirekte Opfer gesehen. Im Endeffekt hat es ja die Leben alle positiv beeinflusst, darum sind wir sicher keine Opfer, aber es ist wirklich um mich. Mir hat dazumal Jean-Claude Van Damme, vor allem Bruce Lee natürlich, Enter the Dragon und so weiter und so fort, das hat mich natürlich alles genauso beeinflusst. Dann ist zu dieser Zeit, oder sprich ein bisschen später, natürlich das Andy-Hug-Thema aufgekommen und dann bin ich natürlich auch schon mit drinnen gewesen zwar. Und bei denen ja in Lies, im Karate do Lies, beim Rudi Seiler, das ist mein Sensei gewesen. Und habe ich eigentlich, oh, ich weiss noch genau, ich habe dann meinen besten Kollegen in der Schule nachher gefragt und gesagt, hey, los, wenn wir morgen probieren, hast du die Filme gesehen, wenn das auch können, komm, ich gehe morgen probieren für so einen Einführungskurs eben auch. Es ist ja aber bei meinem Kollegen wirklich beim einen Mal geblieben, der ist dann nicht das zweite Mal gekommen. Hat für mich aber gelangt, mir hat er als Sidekick eigentlich geholfen, für den ersten Einstieg zu machen. Und ja, dementsprechend. Man hat ja dann, glaube ich, als Kind, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, das war dann Barbara Seiler, die dann Kind eingeführt hat am Anfang. Und der ist mir der erste also im mittleren Jugendalter, ist mir dann aufgestiegen zum Rudi, wo nachher der Komitee und das ganze Thema ist geworden, oder? Ja, wie du sagst, eben, es sind so die Einstiege sind lustigerweise, auch jetzt so mit der Schweizer Gielen, wo ich hier rede, sehr, sehr ähnlich. Ja, interessant, oder?
Ja, es prägt natürlich auch, wenn man vor allem in dem Kino gesehen hat. Auch. Man hat wohl keine andere Möglichkeiten oder große andere Möglichkeiten gehabt für ein persönliches Freizeitprogramm oder so. Was hat man gemacht? Man hat mal ein Schätzchen kennengelernt, wo hat man sich verstecken können im Kino.
Genau.
Und dann hat man natürlich, ja, ich weiß nicht, ist das ein bisschen in die Pubertät zurückzuführen, dass man dann einfach hat wollen, den grossen Bub oder den grossen Beschützer vom Schätzeli spielen und hat das natürlich sofort aufgenommen, oder? Da sind wir identisch damit.
Ja, ich denke auch, dass das je nach Typ, wo man da Charakter, wo man da tut entwickeln, definitiv noch so ein bisschen das Beschützerthema mit dem Kampfsport natürlich noch ein bisschen unterstreichen, natürlich, das ist es so.
Ja, natürlich. Und auch die Zeiten sind natürlich anders gewesen. Ich mag mich noch erinnern, ich meine, man darf noch fast sagen, in meiner Jugend, in den ganz jungen Jahren, hat ja noch fast ein bisschen das Faustrecht im Vordergrund gestanden. Man hat es noch viele so, also auch Jugendbanden hat man gebildet und hat sich bekämpft. Mit was auch immer. Da mag ich mich gut erinnern. Und da kommt wahrscheinlich schon noch ein bisschen von dort her.
Ja gut, das ist gut möglich. Ja, heute ist ja das nicht mehr vorstellen, weil es kostet das Heidengeld, wenn man da im falschen Moment einen falschen Fehler
Ja,
macht.
das kannst du heute gar nicht mehr so machen.
Nein, das ist richtig. Ist ja in der Endeseits auch richtig, weil, wie gesagt, wir betreiben das als Sport, als
Natürlich.
Charakterschulung, wir betreiben das als persönlichen Ausgleich, was ja auch sehr viele Leute immer wieder falsch verstehen, ist, was ich finde, ist, dass eben der Kampfsport nicht Aggression und Druck schafft, sondern es baut eben ab, oder? Du hast zu ausgleichen, beispielsweise, was ich in meiner heutigen Thai-Box-Schule betreibe, ist nach wie vor eine Art und Weise, also wir haben das beim Rudi dann den Gruß genannt, oder? Wir haben dann unsere Grossmeister begrüßt, bedankt und wir haben den Sensei begrüßt und auch das Training so abgeschlossen, sind wir alle auf Knie oder auf Knäuel, wie nach Berndeutsch gesagt, gehockt oder geknäuelt. Und haben eigentlich die Anfangs- und Endszenarien von diesen Training. Und ganz ehrlich, das kennen nicht alle gleich im Thai-Box-Business jetzt, wo ich das mache, wo ich da mich heute bewege. Ich habe das aber beibehalten. Also, das ist eine typische MTSB-Zeremonie mittlerweile geworden. Nicht identisch wie aus dem Karate, aber ich habe das ein bisschen mitgenommen, weil meine Wurzeln halt schon aus dem Karate sind entstanden, dazu mal im Kindesalter,
Ja,
oder?
das
Siehst
finde
du
ich auch
so?
gut. Ich meine, es ist auch das Motto, ich denke, es ist ja noch, sag jetzt mal, die Respektverhaltensregeln, das hat ja nicht allein mit Thai-Boxen zu tun oder mit Karate oder so. Ich denke, das ist ein Ritual, wo über die ganze Kampfkunstlinie ausgeführt wird. Ob das
Sollte,
Karate ist,
auf jeden Fall.
genau, ob es Karate ist, ganz extrem sieht man es sag jetzt mal, in der Golddisziplinen wie Kenjutsu, wo der Respekt mit den scharfen Schwertern noch höher gestellt wird. Aber es zieht sich wahrscheinlich, wenn man es einigermaßen vernünftig betreiben tut, ist das ein ganz wichtiges und ein wesentlicher Bestandteil, dass man mit Respekt anfängt und mit Respekt aufhört.
Das finde ich ganz wichtig. Das ist ja so. Ich habe das auch. Ich habe jetzt gestern beispielsweise wieder in Lyss bei uns, habe ich in Thai-Boxen unterrichtet und habe dort ein, zwei neue dabei und habe da mit denen ein bisschen angefangen, Sparring machen und lasse meistens zwei Schüler, meistens ein bisschen Erfahrungen mit einem ein bisschen weniger Erfahrungen zusammen. Und da siehst du relativ schnell, wenn jetzt der eine oder der andere die ersten Schläge, die du ja kassierst, oder, die sind so ein bisschen schockartig, oder, für die, also das wird natürlich alles verhältnismäßig gemacht,
Ja.
oder? Und du siehst dann extrem, wie sich die Leute anders verhalten, also jeder Einzelne, meine ich jetzt. Und dieser ist jetzt einer, der wird verrückt, oder? Du siehst die Emotionen, die rauffahren. Du siehst, dass er eigentlich quasi sagt, ja gut, jetzt hast du mich getroffen, jetzt muss ich dich härter treffen. Und dort die Balance zu finden, ein bisschen die Gleichgültigkeit von dem, dass er die jetzt halt getroffen hat, in dem, dass er halt besser ist gewesen und eigentlich dem besser sein oder Respekt erweist, und sagt, hey, okay, los, gut, du hast mich jetzt da hier getroffen, das ist gut, ich muss das besser trainieren, ich muss auf das schauen. Ich tue ja auch immer den Leuten sagen, wenn du richtig einen mal kassierst, ob das auf dem Bein, ob das im Gesicht, ob das im Körper ist und du spürst den, also es tut sich ein Schmerz breit machen, dann tust du dich bedanken. Weil er zeigt dir, wo deine Fehler sind. Und das ist nichts anderes als eben Respekt, den man muss zeigen, in dem, dass man nachher sagt, nicht, Achtung, jetzt gibt er doppelt Retour, weil das ist ein Teufelskreis in meinen Augen, sondern eben, sie tun sich so verhalten, dass sie emotionslos für einfach das Ganze umsetzen, oder?
Genau.
Weiß nicht, wie die das bei euch macht. Ich meine, Kumite im Kyokushin, ich meine, ich glaube, was habt ihr dort? Kopftreffer mit den Füßen sind nicht
Richtig.
erlaubt. Das sind, glaube ich, nur Körpertreffer sind
Richtig.
erlaubt. Wie sieht es mit den Kicks aus? Wir kennen dort Regelwerk zu wenig auswendig. Kicks sind jetzt im Kopf
Kicks sind
erlaubt.
erlaubt. Alle
Okay,
Kicks am Kopf
gut.
sind erlaubt. Selbst Knietritt sind erlaubt am Kopf. Ne? Und alle anderen sind einfach Körpertreffer.
Okay,
Und dort
gut.
ist natürlich genau die gleiche Verhaltensregel, wie jetzt du gesagt hast, sind wir doch genau beim Thema nicht gegen den Gegner kämpfen, sondern mit dem Gegner kämpfen. Akzeptieren,
Völlig.
lernen von dem, wenn ich eins verwünscht habe. Das sind das, was du gesagt hast, da zeigt man Fehler auf. Wenn ich getroffen werde, dann ist
Völlig.
es mein Fehler und nicht dem Gegner sein Fehler. Und da müssen wir akzeptieren. Und da sind wir doch wieder beim alten Thema von der Kampfkunst, der Sieg über sich selber.
Völlig richtig, absolut. Das finde ich ganz einen ganz guten Satz. Thematik dort ist ja für mich dort weitaus weitergreifend und ich versuche das meinen Schülern immer und immer wieder klar zu machen, dass das ja weitaus über den Sport rausgeht. Jetzt weiss ich nicht, hast du in deinem Leben Situationen gehabt, wo du unter Umständen das sehr bewusst über den Kampfsport erlernte, hast können einsetzen, was dich jetzt persönlich betrifft?
Ja, ich glaube, da gibt es Menge Situationen, weil ich bin auch noch lange im Sicherheitsdienst tätig war, bin zuständig für alle Spielsalöne in der ganzen Stadt Zürich, Esgar und Tivolino, wo wir ganz, ganz böse Sachen erlebt haben mit körperlichen Übergriffen und weiss nicht was alles. Mir ist es gelungen und da bin ich heute noch stolz drauf. Ich habe, glaube in der ganzen Karriere, wo wir in die Probleme gesunken sind, habe ich vielleicht ein Ohrfeige gebraucht. Das ist viel.
Okay, schön.
Also ich habe alles können durch das Erlernte, durch das Ruhige, durch die Ausstrahlung von der Selbstsicherheit, habe ich alles mehr oder weniger immer ohne grosse Zwischenfälle können regeln. Selbst als ich in Zürich gestanden bin, ich bin noch dort mal, seid ihr vielleicht noch etwas in Zürich, Maskott an der Tür gestanden.
Klar, ja.
Ich bin auch weiter noch international als Bodyguard tätig gewesen, vom Prinz Fahd von Saudi-Arabien etc. Und dort war einfach das Motto gewesen, ruhig. Und du kannst nicht den Hero spielen und man sollte auch nicht den Hero spielen. Gerade als Kampfkünstler lernt man ja, zurückgezogen sein. Man gewöhnt durch das, dass man ruhig ist und dementsprechend sich verhalten tut.
Das finde ich, wie gesagt, einmal mehr, wir haben das schon einmal in der Folge ein bisschen besprochen, ein wichtiger Fakt und auch eine Aktionsmöglichkeit, wo man, und vielleicht eben Eltern, die vielleicht ein bisschen mit überenergetischen Kindern, jetzt leiden kann man nicht sagen, aber einfach Kinder, die einfach mehr Power im Akku haben als vielleicht andere, wo man unter Umständen eben mit so einem Sport durchaus in eine Richtung hineinzielen kann, wo man eben auch nicht sagt, ja, jetzt hat er schon zu viel Energie, was ist jetzt noch, wenn er noch weiss, wie er zuschlägt, sondern nein, man tut den Ausgleich eben auch produzieren. Und ich glaube, das ist sicher etwas, wo eben auch einmal mehr, wenn Eltern das hier jetzt hören, als Bestätigung auch wieder durch eine weitere Person wie von dir hören, dass man durchaus eben zurückgezogener lebt als Kampfsportler, ruhiger lebt. Ich finde immer, schön, wenn mir einer sagt, das hätte ich dir jetzt nicht gegeben, dass du das machst.
Ja, genau.
Oder? Weil man muss es mir nur dann geben oder ansehen, jetzt in meinem Dings, oder? Bei euch ist es, wenn ihr den Kimono anhabt, bei uns ist es, wenn wir Boxhandschuhe anhabt, dann ist es definitiv der Moment da, wo man ja, den Gegner muss man immer ernst nehmen, aber wo man in dem Moment, wie soll ich sagen, halt einfach weiss, dass man den Sport macht. Und sonst, also wenn ich durch die Zürcher Bahnhofstrasse jetzt würde laufen und man von weitem sieht, dass ich irgendwo durch mit Kampfsport in Verbindung bin, ausser ich habe es auf dem T-Shirt aufgeschrieben, bin ich der Meinung, ist schief gelaufen. Kannst du nicht sagen, ich will da niemandem zu nahe treten, aber ich bin durchaus der Meinung, dass es nicht notwendig ist, zu markieren, dass ich weiss, wie ein Zuschlag funktioniert.
Absolut
oder?
Nicht. Absolut nicht. Weil gerade als Kampfkünstler bist ja du, wie soll ich das definieren, bist ja du eigentlich ein teamfähiger Einzelkämpfer.
Ja, das finde ich auch, das ist auch ganz ein guter Aspekt.
Und alles, was du machst, der Kampfkunst für dich selber, das ist einer von denen, Arten, wo du absolut für dich selber machst. Du machst das nicht für dein Kind, nicht für dein Papi, nicht für deine Mami. Du machst es nicht für deine Frau oder für deinen Schatz. Du machst das für dich selber. Das ist richtig. Etwas ganz, ganz Persönliches und was sich bei der Kampfkunst extrem abzeichnet tut, dass das wirklich dein persönliches Ding ist, das dich das Leben lang begleitet.
Das ist richtig und das ist das, was ich auch spannend finde, oder? Für zu sehen, ich meine, ich kann doch ganz ehrlich sagen, ich habe Kampfsport betrieben aus Leidenschaft. Mir hat das so viel gegeben. Ich habe zeitweise, also meine jetzt geschäftlich bedingt natürlich sehr viel, aber auch dazu mal, wo es einfach effektiv ein Hobby war. Für mich hat dann zumal jede Freundin, obwohl ich, wie gesagt, noch kein eigenes Gym hatte, hat für mich wirklich alles andere hat müssen hinten anstehen. Für mich, und das ist das, was ich auch versuche, unseren Schülern immer wieder klar zu machen. Oder? Wenn mir einer sagt, heute ist schön Wetter, ich gehe Dörf fahren, ich komme nicht ins Training, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wie kann man ein Training, ich meine, ich habe daheim auch Dörf im Garage, ich habe ein kleines Fischebötchen auf dem See hier in Biel. Gemütlich fischen oder etwa die mit der Harley durch das Seeland cruisen, das sind coole Sachen. Aber das Training ist Prio. Oder? Und das ist für mich halt, einfach immer gewesen. Ich kann nicht verstehen, wie man ein Training will fahren. Wenn jetzt, vor allem, wenn man jetzt geschaut hat, wir haben die ganze Ostern schön Wetter, wir haben, bis Anfang nächste Woche, oder, Anfang nächste Woche, fällt es einfach kippen, haben wir jetzt eine ganze Woche stahlblauen Himmel, wie muss ich denn, oder wie kann ich mich denn gegen ein Training entscheiden, an einem Oben, wo ich ja eigentlich dementsprechend ins Training könnte? Und dort, fällt sich einfach ein bisschen weit vielleicht, ein bisschen das Ganze, entscheiden, mache ich das aus einer gewissen Leidenschaft oder mache ich das aus einem gewissen Ego-Prinzip? Oder? Und dort muss man sich manchmal die Frage stellen, wo führt mein Weg dorthin? Ich bin halt einfach immer einer gesehen, der einen Horizont braucht. Ich habe nicht etwas einfach ins Blaue raus können machen. Darum wäre ich ja nie für ein Fitnessstudio gewesen. Verstehst du, was ich meine? Weiss nicht, wie hast du das so erlebt? Wie machst du das so von der Einstellung her? Oder habe ich aus deinem Herz gerettet?
Ja, mehr oder weniger. Nein, es ist natürlich klar. In jungen Jahren ist das relativ schwierig, wenn man sich wirklich 200% auf das Training konzentriert. Eben, wie gesagt, es kommt natürlich noch ein Schätzchen dazu, wo dann halt auch mal ein bisschen wichtiger ist oder vielleicht einmal ein Ausgang auch einmal ein bisschen wichtiger ist wie ein Training. Da habe ich für die Jungen absolut auch das Verständnis dafür. Man kann es auch nicht in die Rolle zwingen.
Ja, du musst, nein, klar nicht.
Ich denke, du musst das selber an dir erfahren. Ich habe ein sehr, sehr gutes Beispiel. Mein Meisterschüler, der ist jetzt seit 15 Jahren bei mir. Der hat als ganz, ganz kleiner Bub bei mir angefangen. Und der ist, muss natürlich sagen, natürlich auch von die Haiosen andere Erziehung hat asiatische Wurzeln. Und der ist tatsächlich schon in jungen Jahren am Anfang zweimal ins Training gekommen, dann ist er dreimal ins Training gekommen und dann hat er gesehen, dass ich noch Krafttraining dazu mache. Dann ist er irgendwann einmal gekommen und hat gesagt, du, darfst du mir das zeigen? Dann habe ich in meinem privaten Fitnesskeller trainieren lassen und zeigt und gemacht und heute. Und heute ist er mittlerweile 19 und stellt das Training absolut in den Vordergrund. Aber will ich es ihm vorlebe. Er weiß ganz genau, ich gehe am Morgen nicht aus dem Haus raus, bevor ich nicht eine Stunde trainiert habe. Das gibt es bei mir gar nicht. Ich gehe nicht an einen Termin, wenn ich nicht trainiert habe. Weil ich brauche das, um meine innere Ruhe aufzubauen. Wenn ich am Morgen aus der Hütte gehe und ich habe nicht trainiert, sei jetzt das, ob ich Techniktraining gemacht habe, Sandsacktraining oder Krafttraining gemacht habe, wenn ich nicht eine Stunde trainiert habe, dann bin ich den ganzen Tag so käferig, dass ich wahrscheinlich unausstehlich bin.
Sehr schön.
Ist etwas, wo du musst drin wachsen. Du musst das sehen und ich habe vielleicht, nachdem ich im 2008 die Krebsoperation hinter mir hatte, habe ich nochmal x% mehr Bedeutung auf meine innere Ruhe und auf meinen Körper gegeben wie vorher.
Das ist so und ich glaube, dort muss man, wie du sagst, es gibt nicht natürlich, wie du sagst, man muss für die Jungen ob jetzt wie das Verständnis haben. Ich glaube, auch jetzt in der jetzigen Zeit. Ich meine, ich bemerke, vielleicht schnell ein Ausschweifer, ich bemerke sehr stark, dass sich seit dem ganzen Covid-Thema, dass sich in der Gesellschaft etwas tut. Und da will ich nicht auf Tendenzen oder politisch her, sondern gehen mal in die Stadt an einem Donnerstagabend, gehen mal an einem Samstagabend in die Stadt. Die Städte leben wieder. Warum? Weil sie nie mehr her dürfen, oder? Und nie mehr rein können und nichts mehr ist. Und ich bin gespannt, wie lange dass die neue Aktivität und der neue Trouble, der da in meinen Augen ein bisschen entsteht, wie lange das geht, oder sprich, wie lange dass sie mit den Krisen anhalten wollen, bis sie dann mehr Probleme an anderen Ecken haben, dass sie sagen, ach komm, wir hören jetzt mit dem Ganzen wieder ein bisschen auf, weil ich glaube, auf der anderen Seite von der Gesellschaft davon überschäumen. Und darum, eben, man muss den Leuten eben, auch wenn es schätzen oder was und wie und wenn irgendein mal ein bisschen wichtiger ist, das Verständnis habe ich ja auch, das ist nicht das Thema. Aber ich sage immer, wenn du das Ausnahme zu der Regel machst, dann hast du nicht verstanden, warum das du trainierst. Und das ist der wichtige Part der ganzen Geschichte. Oder? Ich meine, was ja sehr viele Leute vergessen, ist, dass du wie ich sehr viel Pendenzen genauso haben. Wir haben sie privat. Vielleicht, weil wir es geschäftlich betreiben. Natürlich ist das Thema Kampfsport durch den Tag mehr Inhalt als bei einem, der vielleicht Automechaniker oder was auch immer ist, oder? Aber, noch einmal, ich sage immer wieder das Gleiche, wo ein Wille, ein Weg. Wenn du dich organisieren tust, dann kommst du an den Punkt, wo alles funktioniert, oder? Und nachher, wenn natürlich dir ein bisschen das Vertrauen von dir persönlich an deinem Coach, an deinem Sensei, an deinem Meister, du hast wirklich auch in die Hand legen und dem wirklich folgst und machst, was der dir sagt, so wie du jetzt deinen Schüler genannt hast, kannst du aber nachher eben auch durchaus eine Kultur von deinem Alltag erarbeiten, wo eben die Fokussetzungen gar nicht mehr das Problem sind. Weil sie einfach da sind und weil man sie sich so antrainiert hat. Und da finde ich, ist dann auch wieder irgendwann nicht mehr eine Frage vom Alter, sondern eine Frage vom Charakter. Oder? Wo man sich aber hat gebildet durch die ganze Schulung. Und darum sage ich, mit 10, 12 in so einem Sport spätestens anfangen, ist definitiv, spätestens, ich meine, es gibt ja viele, die fangen mit viel, viel früher an, aber spätestens dort, man kann viel später einsteigen, aber ich glaube, damit das Ganze so problemlos ins Leben einfließt, ist natürlich um die Zeit mit so einem Sport starten
der beste Moment. Auf jeden Fall, weil eben dann natürlich auch, gerade so in jungen Jahren, ist natürlich auch der Geist frei. Man nimmt viel mehr schneller auf, als wenn du mit 40 oder 50 anfängst. Auch nichts dagegen. Ist auch gut. Ich bewundere jeden, der mit 50 nochmal anfängt und etwas darüber merken. Aber da siehst du halt, da sind halt viele Sachen dabei, wo der Geist ist nicht mehr so frei. Man ist anders belastet. Der Körper sowieso. Der Körper macht eh nicht mehr das, was du willst. Etc. Und bei den Jungs, da ist einfach alles selbstverständlich. Ich staune doch jedes Mal, wenn ich ein Kata-Training mache mit Jungs, denen zeige ich einmal ein Kata und dann laufen die hinten an. Wenn es einfach selbstverständlich wäre. Wenn ich einem 50-Jährigen eine Kata muss beibringen muss, brauche ich wahrscheinlich 2 Monate.
Was ja schlussendlich auch nicht schlimm ist, aber
Es ist nicht schlimm. Das ist auch kein Vorwurf fürs Alter. Wir haben das gleiche Problem auch. Ich sehe es selber auch. Wir sind geistig auch nicht mehr so beweglich wie früher. Das ist einfach so. Aber da kommen wir doch in ein ganz tolles Thema. Man hört doch immer, Kampfkunst lernst nie aus. Und das ist das Schöne mit der Entwicklung. Je älter dass du wirst, je gebrechlicher dass du wirst, je mehr dass du umlagern tust und lernst, Füße nicht mit den Füßen bewegen, sondern Füße mit dem Kopf bewegen. Das ist das ganz Interessante an der ganzen Geschichte.
Ja, da kommen wir auf das Thema Qi und so weiter, gell, wo man kann sagen, das ist das, was ich ja auch meine, früher hast du vielleicht gesagt, ja komm, beweg dich so, tu die Fuß, tu die Hand so bewegen und heute redest du davon, dass das Ganze musst spüren, die Bewegung musst fühlen und der Schlag in der Dominanz musst schlussendlich auch ein bisschen durch die richtige Ausführung nehmen, spürst, dass es richtig ist gewesen. Und nicht nur mit der eigenen Kraft ja, genau, umsetzen.
Genau. Es gibt ja so einen ganz tollen Spruch, ich tue den immer gerne zitieren, das ist ein bisschen kompliziert, das heisst, eine Technik ist nicht gleich, wenn sie gleich ist, sie ist erst gleich, wenn sie nicht mehr gleich ist.
Das, ja,
und das
absolut.
Ist ja das, wo der Schüler muss lernen. Und das ist egal, in welcher Kampfkunst, dass er sich bewegen tut, ob das Judo, Karate, Thai-Boxen oder sonst irgendetwas ist. Der Lehrer, der zeigt etwas vor. Hm? Zeigt irgendeinen geraden Schlag vor. Ja. Wegen zum Fußschlag ins Gesicht. Hm? Im Karate, in Shodan. Hm? Okay. So, und der Lehrer, der will jetzt den genau so sehen, wenn er den gezeigt hat. Hm? So. Das macht er über Jahre hinweg. Bis der Schüler selber einen Standard erreicht hat, wo er plötzlich seinen Schlag spürt. Und dann sieht er plötzlich, ja, Moment mal, wenn ich jetzt meine Faust einen Zentimeter nach links verschiebe, gibt da ganz eine andere Bewegung auf meine Schultern und viel mehr Energie. So, und jetzt sind wir doch dort, wo man eine Technik ist nicht gleich, wenn sie gleich ist. Sie ist erst gleich, wenn sie nicht mehr, wenn sie nicht gleich ist. Das heisst, eine Technik vom Sensei, der hat eine nie irrsinnige Wirkung. Am schöner Sinn, obwohl genau gleich macht, hat nicht 50% von dieser Wirkung. Und erst wenn er realisiert hat, dass ich die Technik von meinem Körper her ein bisschen anders anpassen tue, komme ich mit einer kleinen anderen Technik auf die gleiche Wirkung wie die von meinem Lehrer. Das ist die Meinung davon. Und das heisst nichts anderes, der Körper, der Schüler muss selber realisieren, welche Bewegung für ihn das Richtige ist.
Das ist ja so. Das ist, so. Das ist spannend, ja, weil auch ich wiederum habe versucht, natürlich auch immer ein bisschen Parallelen zu sehen. Aber ich hatte dann Schüler, Cindy Steffen, die geheißen, die wohnt mittlerweile in Deutschland. Liebeshalber ist die ausgewandert. Und das ist eine Dame, die hat mich, das war eigentlich die erste, die mich überhaupt im Wettkampf für Frauen hat davon pushen, oder? Er hat gesagt, so, komm, ich will jetzt kämpfen, ich will jetzt da sein, ich will jetzt da sein. Und er hat gesagt, ja gut, du willst doch gerade ein bisschen viel, aber ja, wenn du das willst, ich helfe dir gerne mit, dir den Weg zu öffnen und vorwärts zu machen. Das war dann wirklich so 2009 für uns der Start in die Wettkampfszene vom MTSBUS. Und dann, ja, hat die das erstaunlich gut gemacht und hat ihre Kämpfe geleistet und umgesetzt und hat aber über die ganzen Kämpfe und Jahre, wo sie für uns Wettkampf betrieben hat, immer so eine Art Stil entwickelt, wo gar nicht meinen ist. Also taktisch, technisch zum Teil einfach müssen sagen, hat jetzt nie so gemacht, aber du, das Lustige ist gesehen, sie hat die Kämpfe gewonnen. Und sie hat die Kämpfe sehr gut gewonnen. Hat zwar zum Teil Sachen gemacht, wo, wenn du den Leuten es beibringst und dem Standard würdest sagen, schau, das und das und so und so musst du machen, hat sie gleich wieder etwas anderes gemacht gehabt. Und hat eben, wie du das vielleicht gerade schön gesagt hast, eben den Stil für sich so angepasst mit der Verbindung von dem, was sie von mir hat mitbekommen, dass es für sie effizient ist. Und es ist effizient gewesen am Schluss, oder? Sonst hat sie die Kämpfe nicht gewonnen und ihre Titel nicht geholt. Und ja, von dem her gesehen, spannend, aber eben, es besteht. Ich finde ja auch immer, dass der Coach dort die Flexibilität muss haben. Es gibt sehr viele Leute, die eben sagen, schau, du machst es genau so, wie ich sage, wenn du es so machst, dann machst du es falsch. Ich bin auch, wir haben mittlerweile rund 10 Coaches bei uns oder Trainer, die bei uns unterrichten. Und wenn wir nachher die Schüler kommen und sagen, ja, aber schau, jetzt der andere hat doch gesagt, ich muss es so machen. Und jetzt sagst du mir, ich muss es so machen. Dann sage ich dir, ist die Situation unter Umständen anders, wie er es erklärt hat, rein von den Abläufen her. Und B, es gibt kein Falsch. Es gibt nur verschiedene Blickwinkel, die das Ganze beurteilen. Jetzt nimmst du das für dich aus als Schüler, der dir am besten hilft oder wo du findest, wo du für dich am besten kannst umsetzen und versuchst, die Übungen so durchzuführen, wie wir dir es eigentlich sagen, aber mit den Anpassungen von deinen persönlichen Nuancen. Und das gibt nachher deine Effizienz. Und das ist genau wieder dargelegt in dem, was du gesagt
und wenn, hast. Wenn sind wir genau bei dem Thema, wenn du mal meine Facebook-Seite angeschaut hast oder vielleicht mal auf meiner Internetseite warst, dann siehst du genau mein Motto. Man kann nichts falsch machen, falsch ist nur nichts machen. Sind wir genau da?
Absolut richtig, das ist richtig. Lass jetzt, du hast vorher von Krebs geredet. Jetzt, du hast von einer Operation geredet. Dann hat dich ein bisschen Schicksal getroffen und du bist erkrankt an Krebs, kann man das so sagen?
Nein, ich immer. Es ist vielleicht falsch sagen, erkrankt, ich habe das gar nicht gemerkt.
Okay, gut. Ja.
Wie, Geschichte, man darf das glaube ich schon sagen. Ich bin wirklich mit 52 absolut sensationell fit gewesen. Ich habe ein irrsinniges Training angelegt, bin am Abend ins Bett gegangen und plötzlich rasselt meine Pumpe auf 120, 130 oben, bin ich wieder aufgestanden, ist wieder gut gewesen, bin ich wieder ins Bett, bin wieder angefangen zu rasseln und so weiter, die ganze Nacht. Am anderen Tag habe ich gesagt, so, jetzt muss ich mal irgendwie zum Doktor gehen, irgendetwas stimmt nicht. Und dann bin ich einmal wirklich zu meinem Doktor gegangen. Und der hat mich dann untersucht und gesagt, da ist alles gut, Herz, alles prickbell, alles in Ordnung, ich finde nichts. Dann hat mir dann noch Blut genommen. Und dann hat das immer ein bisschen weitergemacht, über eine Woche hinweg. Und Ende Woche habe ich ein Telefon bekommen von meiner Cousine und gesagt, du, so mir ist gestorben. Also meine Mutter. Okay, und von dort habe ich Ruhe gehabt. Stille. Ist alles wieder gut gewesen.
Aha.
Sie ist das tatsächlich, also ich deute es heute so, das ist tatsächlich so der letzte Ruf von meiner Mami gewesen, dass sie noch mal sehen will.
Aha.
Hat das aber nicht deutet. Statt ich zur Mami bin, bin ich zum Doktor.
Ne? Oh je, meine.
Okay, nur item, dann hat sich dann das alles gegeben und dann komme ich plötzlich, etwa 3 Wochen später, komme ich vom Arzt ein Telefon über und sagt, du komm noch mal vorbei. Du hast einen hohen PSA-Wert. Ja, was das auch immer ist, oder? Da bin ich nochmal vorbeigegangen und sagst, ja, wir sind noch im grünen PSA-Wert, ist auf 6,2 oben. Das sagt, das ist eine entzündete Prostata, das sagt bei Sportler normal. Aber wir können nochmal messen.
Aha.
Dann haben sie mir nochmal Blut genommen und dann nachher 2 Wochen später kommt er wieder. Sagt, du, hat sich nichts verändert, ist alles noch gut. Aber komm, wir gehen die Biopsie machen, dann sind wir auf dem Sicheren. Ja, dann bin ich dann die Biopsie machen und dann im April 2008 hat es los, lieber Gott, in 2 Monaten operieren und sonst bist du tschüss. So. Dann bin ich vor Tatsachen gestanden. So, und dann ist natürlich, ich bin noch lachend heimgekommen. Ich mag mich noch an die Frau erinnern. Weißt du, was hast du? So, ja, noch ein bisschen Krebs. Und sie ist völlig in die Welt gelüftet, oder? Weil sie ist ein extremer Mitglieder. Ich habe es dann noch, eigentlich noch locker genommen, am ersten, zweiten Tag. Am dritten Tag habe ich einen Hammer bekommen. Am dritten Tag habe ich dann wirklich einen psychischen Hammer bekommen, weil ich bin ja nicht alt, ich bin ja jung, oder? Ich habe gesagt, Gott, warum nicht? So, und dann bin ich vor einer schweren Entscheidung gewesen, operieren, große Operation oder kleine Operation. Ich will jetzt nicht erklären, so geht es lang. Aha. Dann habe ich dann entschieden, komm, groß ausruhen, fertig, Schluss. Und bin dann am 8. Juni operiert worden. Und dann ist Ghetto losgegangen. Für Details Ghetto losgegangen. Also, du hast die 7 Tage nach der Operation, Blutwert, alles sind tiptop gewesen. Die sind mittlerweile auf 0,2 runtergefallen. Also nicht mehr nachweisbar im Blut.
Aha.
Und.
Aha.
Aber die ganzen Umstände, du hast die einfach 50 Jahre zurückentwickelt. Du hast kein Wasser mehr haben können, mehr, bist mit Windeln rumgelaufen. Und in den ersten 2 Monaten habe ich zu der Frau gesagt, weißt du was, ein Hund, der tropft, der läuft mir ja ein. Und ich bin jetzt so weit. Ja? So. Jetzt ist aus. Und dann hat mir irgendwo, aber irgendein Engel wahrscheinlich, hat mir einen Input geschickt. Und hat gesagt, das, du bist noch lange nicht hier. Und dann habe ich angefangen zu trainieren.
Okay.
Und dann habe ich wirklich angefangen zu trainieren, trainieren. Ich habe nichts mehr anders im Kopf gehabt. Und dann habe ich das Highlight gehabt, bei den 4 Monaten nach der Operation, beim Nachuntersuch gewesen. Und dann hat mich der Arzt gefragt, ja, wo sind die Windeln? Da habe ich gesagt, ich brauche keine Windeln, ich bin trocken. Sagt er, nein, das glaube ich nicht. Dann sage ich, nein, ich brauche nichts mehr. Und da sind wir jetzt wieder in Kampfkunst. Ich habe wirklich drei Monate lang, habe ich glaube nur Denjo-Kata und Sanjin-Kata gemacht. Das sind spezielle Katten mit einer extremen Atemtechnik, mit dem sogenannten Ibugi. Ja, wo absolut nur auf den Beckenboden losgeht. Ja. Und das hat dann auch einen Ausschlag gegeben, dass ich heute mittlerweile auch ein Tai-Chi anbiete. Und zwar nur auf den Beckenboden für Frauen nach der Schwangerschaft, die inkontinent sind, oder eben Männer, die Prostata-Operationen haben und so, die dann eben das Problem haben. Und das ist immer ein ganz erfolgreiches System mit dem. Also, ich sehe, in jedem Negativen finden wir doch etwas, was positiv ist.
Ja, aber das ist ja das, was ich eigentlich eben auf das, was ich immer wieder raus will, im Endeffekt, oder? Ich meine, das ist auch ein Schicksalsschlag, wo einem komplett, wie soll ich sagen, die Fokus verschiebt, das Bewusstsein, und da sind wir noch vorher beim Körperbewusstsein auch vorher, bevor mit der Geschichte erzählt hat. Und das ist doch das, wo ich so phänomenal an unserer Lebensart finde. Oder? Ich meine, die einen haben das Gefühl, wir haben nichts anderes im Kopf. Bis zu einem gewissen Punkt haben die ja auch recht. Aber es ist nicht so, dass man sich völlig verliert in etwas und eigentlich keinen anderen Gesprächsstoff mehr hätte. Aber es ist etwas, wo einem so weiterhilft, für das Leben können zu prestieren in Situationen, wie du jetzt vorher geschildert hast. Und ja, gratuliere auf jeden Fall.
Danke vielmals. Für mich ist es heute mittlerweile, wenn ich all die Jahre wieder zurückdenke, ich meine, es sind jetzt auch schon wieder 13 Jahre her, für mich ist es fast mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Und ich wundere immer mich, eben gerade die Leute, die sagen, du hast auch noch etwas anderes oder so. Ich sage immer, ich wüsste nicht, was er verpasst.
Das ist so. Absolut. Und die Leute, die heute so voll sind mit dem Kopf von anderen Informationen ich meine, ich habe auch meine mentalen Teufels gehabt und es ist spannend, ich meine, ich habe seit ein paar Jahren Hunde und gehe mit diesen Hunden viel natürlich laufen. Ja. Es sind zwei grosse Hunde, da musst du viel laufen. Und du bist im Wald und anstatt dass du am Handy rumdrückst und irgendwelche Storys anschaust oder so, willst du gescheiter mal laufen, ein bisschen schnaufen, die Bäume schmecken, die Vögel hören, pfeifen, deinen Hunden am Spass zuschauen, was sie haben, dass sie einfach ein bisschen buddeln können oder so. Und ich glaube, durch das, dass die Leute den Kopf so übermässig gefüllt haben mit Informationen von der Gesellschaft, plus jetzt noch mit dem ganzen beeinflussbaren Negativ-Zirkus, was sie da veranstalten seit einem Jahr, bin ich der Meinung, würdest du gescheiter eben zwischendurch dort die No-Punkte suchen, das Bewusstsein für dich selber zurückholen. Das ist auch lustig, dass man eigentlich von der Gesellschaft her zugemüllt wird und umgekehrt nachher die Reaktion immer wieder kommt, noch Digital Detox und so solche Sachen, oder? Und ich muss sagen, also für mich ist ja eben, ich habe beispielsweise, ich werde 43 im Juni und als ich 40 geworden bin, muss ich ja zu meinem Beschämen, obwohl ich bin nicht der Einzige, das weiß ich, aber zu meinem Beschämen muss ich sagen, ich habe bis 40 geraucht, rund 15 Jahre und habe mich immer stark genug gefühlt, neben dem Rauchen genau gleich auch Leistung zu bringen. Habe ab 40 das Gefühl gehabt, so, jetzt, vielleicht ist es eine Midlife-Crisis gewesen, weiss nicht, oder jetzt muss etwas gehen. Oder jetzt, wenn 80 willst du werden, kann nicht sein, dass du dir mit dem Seich zudröhnst da und also geraucht Zigaretten, wohlverstanden, tue ich dir da unterstrichen, bestätigen. Und habe einfach gefunden, jetzt muss etwas gehen. Oder? Und habe dort zwar mit gewissen Hilfsmitteln, wie eben da das ganze Vapen, das Dampfzeug, da habe ich Hilfe gebraucht. Aber Es ist eben auch dort wieder mit es ist lustig, wie schnell die Körper sich eigentlich von etwas löst, aber der Geist sich an etwas festhält, wo nur durch die mentale Stärke
Absolut,
schlussendlich sich dann
absolut.
stabilisieren kann.
Und
Oder? Und,
ich kann dich beruhigen wegen dem
oder?
Rauchen. Ich habe
Weil.
auch erst vor 10 Jahren aufgehört zu rauchen.
Aber ich habe dann gesagt, das ist so eine Coach-Krankheit, weil mit den Coaches, ob Inland oder Ausland, dich eben, dann hast du das Gefühl gehabt, musst du Cyberman sein und du musst auch eine Zigarette hinter dem Haus rauchen und dann kommst du
Ja,
raus und hast das
genau.
Gefühl, bist du in einem
Wobei, ich muss es so
Fünfmoor.
sagen, ich gebe dem nicht so eine wahnsinnige Bedeutung. Einen raucht man nicht. Trinkt man nicht. Ich hatte einen Vater, gehabt, der ist 98 geworden. Der hat nichts anderes gemacht. Ich mag mich
Okay.
erinnern, wo der etwa 40 war. Hat er angefangen, am Morgen aufzustehen, ist auf Terrassen rausgesessen, in Pyjama. Er hat einen doppelten Williams auf den Nüchternmagen
Aha.
getrunken und hat es nicht mehr geklaut. So, aber sonst nichts.
Okay.
Und wenn er mit 98 nicht von der Katze
Aha.
gebissen worden wäre, dann wäre er wahrscheinlich etwa 110 geworden. Ne? So, ich sage jetzt,
Voilà.
ich behaupte, da behaupte ich jetzt einfach mal schlicht und einfach: Jeder Mensch, wo etwas macht, mit Freude und geniesst, dann lebt er gesund. Wenn er irgendetwas in einer Stresssituation macht, 3, 4 Zigaretten reinknallt, weil er nervös ist oder noch ein Bier hinterher schmeißt, dann lebt er ungesund. Also mit anderen Worten, alles, was dir Freude und Spaß macht, ist gesund. Und das ist auch eine ganz persönliche Einstellung, was denn dir Spaß macht.
Ja. Aber da gehen wir auf ganz auch wieder coole Themen her. Oder ja, man kann jetzt da nicht alles völlig auspendeln, aber einfach zum Erklären: Es ist einmal mehr. Es ist nicht der Körper, der
Natürlich.
krank wird. Es ist der Geist, der
Natürlich.
den Körper krank macht. Oder? Und da sieht man einmal mehr, warum ist Krebskrankheit Nummer 1 in der Schweiz? Einfach nur mal so vielleicht einmal mehr auf Bern als
Ja,
BAG.
ja.
Es ist nicht Covid, es ist Krebs. Warum? Weil wir uns auch geistig immer mehr zumuten und uns immer mehr zusätzlich belasten. Warum haben Krankheiten wie Burnouts in den letzten 20 Jahren sich vervielfacht? Weil man den Stress und die mentale Belastung in einem Übermass den Leuten zumuten. Und dann ist einiges mehr. Und was auch interessant ist, warum hat man uns im Kampfsport, oder ich habe in den letzten 15, 16 Jahren immer wieder gehört, ja, der Kampfsport hat einen Trend, der hat einen Trend. Leute, ein
Ja.
Trend, der dauert 2, 3 Jahre an und dann ist er vorbei. Oder? Schau mal das Tai Bo an, das es gegeben hat, schau mal das Zumba an, das es gegeben hat. Es gibt alles noch. Aber der Hype ist vorbei. Aber unser Sport ist ja kein Hype, unser Sport ist ja kein Trend. Unser Sport ist ein notwendiges Ventil für sehr viele Leute, ob jetzt, ist eigentlich egal in welchen Stilen, solange du dich geistig und körperlich kannst auspowern, auf andere Gedanken bringen. Ich habe so manchmal schon gesagt, selbst ich, was Training geleitet habe, selbst ich, was Training geleitet habe mit Scheiß Tag ein Training gestartet, das ich hatte, und sprich, meine Laune war nicht die beste. Ist das Training aber fertig, bin ich völlig ja, auf dem Nullpunkt und
Ja, es
bin
ist ein ganz anderes Leben,
gechillt, sagen Sie
wenn
jetzt
du
einfach
den, sag
einmal
jetzt
so.
mal so, den inneren Schweinehund überwunden hast, das trainiert hast, obwohl überhaupt keinen Bock drauf hast. Ziehst es durch, gehst gut duschen, kommst unter
Richtig,
der Dusche führen,
richtig,
bist du ein neuer Mensch.
richtig. Absolut. Und das kann man nichts anderes als den Leuten immer wieder empfehlen, dass man eben, es muss kein Wettkampfsport sein, es muss auch nicht ein Kontaktsport, wo man sich mit Sparring und Kumite und was auch immer tut, messen. Es reicht eben auch das Tai Chi, wo je nach Altersklasse auch vielleicht eben die genau richtige Wirkung bringt an einem gestressten Leben. Also beispielsweise auch Kaderleute und Geschäftsführer, Direktoren, die würden anstatt zu der Domina zu gehen, würden sie gleich ein bisschen Tai Chi machen. Gut,
Ja,
das ist
nein, das ist.
ein Klischee.
Nein, nein,
Also
es ist tatsächlich so, was du
ich
sagst.
weiß nicht, ob es
Also,
so ist.
und ich hab auch wirklich, ich mache Frühtraining. Also, mein Dojo ist am Morgen um 5:30 offen. Für Leute, eben gerade für Direktoren, Manager, die am Abend so ausgepowert sind, dass sie nicht mehr mögen, können sie sofort zur Arbeit gehen,
Ja.
können sie bei mir 1 Stunde, 2 trainieren.
Ja, richtig. Gute Sache, gute Sache. Cool. Lass mal, aber was mir sicher noch auf der Zunge brennt, Kyokushinkai, der Kampfstil, wo unser Andy Hug, hab ihn selig und lieb,
Richtig.
der hat ja das auch betrieben.
Jawohl.
Im Rumargau Wohlen. Ist das das Gleiche, was du machst, oder ist es eine andere Stilistik gewesen? Gibt es da im Kyokushin verschiedene Stile, oder gibt es da einfach den Stil Kyokushin Kai? Das ist Frage 1. Und Frage 2,
Also
hast du
mit dem Andy
Kontakt
hatte
zum
ich
Andi?
Kontakt gehabt, nicht so ein Regen. Weil ich bin eben zu seiner Zeit viel im Ausland war. Aber ich habe Kontakt gehabt, ich habe ihn persönlich kennt, er ist ein ganz guter Typ. Ist natürlich auch in Japan sehr anerkannt gewesen, weil Kyokushin ist ja tatsächlich,
Ja,
Kyokushin
sehr.
ist Kyokushin. Jetzt kann man es natürlich definieren. Ich meine, man kennt, wenn man vom Kyokushin redet, dann redet man natürlich selbstverständlich auch von einem Oyama Masudatsu, wo das 1956 gegründet hat. Das ist ja so, das ist in Japan auch mittlerweile eines von den meisten und von den meistbesetzten Stilen, was es überhaupt gibt. Auch nennt als stärkste Karate, was es
Okay.
gibt. Es gibt natürlich mittlerweile auch andere Namen vom Kyokushin, wo einfach gesplittet worden sind. Nachdem der Oyama gestorben ist, bis der Oyama im 94 gelebt hat, ist das Kyokushin eine Diktatur pur gewesen. Und der Oyama hat das sehr stark verbreitet. Wo er gestorben ist, sind wahrscheinlich ungefähr, so Fabelzahlen, 10 Millionen aktive Kyokushinler gewesen. Und er gestorben ist, es hat sich dann natürlich, nachdem er gestorben ist, sofort gesplittet. Jeder wollte der Chef sein. Unter anderem der Blooming gewesen, der hat das
Ja, klar.
Budokai gemacht. Hat sich Budokai genannt, ist aber nichts anderes wie das Kyokushin gewesen. Dann sind Matsui, Midori etc. All die sind alle am Kyokushin reingeblieben. Vom Ziel hat einfach einen anderen Namen gehabt. Shin Kyokushin etc. etc. Aber Kyokushin ist Kyokushin. Wobei, ich sage jetzt, ich bin nicht so ein, wie sage ich, ich habe keine Scheuklappen an. Kyokushin für mich ist nicht der Stil, sondern es ist die Art, wie man es trainiert. Man könnte ein Shotokan-Karate genau gleich trainieren wie ein Kyokushin. Wenn wir uns überlegen, ist es jetzt Kyokushin oder Shotokan? Weil, wenn wir die Geschichte von Oyama anschauen, der hat angefangen irgendwo in Korea mit einem koreanischen System, Karate-System, mit Tang So Do. Dann ist er irgendwie nochmal wie im Shotokan. Er ist ein persönlicher Schüler gewesen, dazu mal vom Chinchin Funakoshi. Reiner Shotokan. Dann ist er beim Miyagi gewesen und beim Yamaguchi. Im Goju Ryu. Und er hat dann das alles zusammengenommen. Und heute sind praktisch alle Katas, die man auch sieht, das sind mehr oder weniger ein bisschen abgeänderte Kopien. Goju Ryu Shotokan. Ja. Es gibt wenige Kata, wo der Oyama selber, Garyu ist, glaube ich, Kata, wenn mich nicht alles täuscht, wo von ihm selber kommt, Endenjo, wo von ihm selber kommt. Alles andere sind Übernahmen vom Shotokan, Goju Ryu etc. So, und Gyokushin ist einfach die Bedeutung vom Namen her die letzte Wahrheit. Das heisst, man geht einfach bis in Success. Man geht so ist möglich. Und das ist Gyokushin so, wenn er trainiert hat. Es ist ein Fullkontakt-Karate, man sagt, es ist das härteste Karate, weil es K.O.-Prinzip ist, ohne Schütz. So, that's it. So, jetzt kann ich aber
auch richtig, keine Grenzen.
So trainieren. Man kann Goju Ryu so trainieren. Also für mich ist das nicht eine stilabhängige Sache. Für mich ist vielfach auch die Geschichte im Hintergrund. Und ich habe mir noch, ist noch lustig, um es mal variieren. Wenn ich richtig zugelassen habe im Interview, das du mit dem Benni gemacht hast, bist ja du nicht unbedingt so ein Freund von Kata.
Ja.
Also nicht, nein, ich meine,
vielleicht. Ja, das ist falsch, das ist falsch. Das ist da. Also heute. Nein, also es ist ganz klar gewesen. Genau. Dazumal ist für mich klar gewesen, Kumite. Ich wollte fighten, ich wollte den Sparat können, ich wollte die Van Damme Moves im Griff haben und wollte kämpfen. Das war dann das Thema für mich. Ich muss zwar, wenn ich da vor die Zwischen greife, schon auch sagen, dass wenn ich heute zurückdenke, dass das Thema Kata und vor allem im jetzigen Alter, wo ich bin, mich eigentlich sehr. Also, schau jetzt, ich tue hier etwas Weltpremiere-technisch durchgeben, heute schnell. Meine zukünftige Frau hat mir gesagt, sie wünscht sich etwas für unsere grosse Hochzeit, wo wir dann hoffentlich einmal nach Covid feiern können. Wir werden dieses Jahr noch ziviltechnisch heiraten, aus förmlichen Gründen alles zusammen und werden unser grosses Fest, sobald Covid vorbei ist, nachher feiern. Und sie wünscht sich, weil ihr Vater hat noch beim Sugi, wo der Benni davon geredet hat, hat noch ihren Vater hat bei dem trainiert auch. Und er ist aus dem Aargau, Raum Gränichen und so weiter. Und ist jemand auf Zürich trainieren, hat er mir erzählt und so weiter. Also er kommt auch aus dem Karate, ist heute auch in deinem Alter, abgesehen davon. Und wir haben so ein bisschen zusammen geredet und also meine Schwägerin, die Schwester von meiner Frau, hat auch Karate gemacht, auch beim Rudi Seiler, halt einfach in einer späteren Ära gegenüber meiner Zeit. Und ja, das Lustige am Ganzen ist jetzt, sie hat gesagt, sie wünscht sich am Hochzeitsfest ein Team Kata von uns drinnen. Das heisst, sie will, dass mein Schwiegervater, meine Schwägerin und ich und da mein Bruder beispielsweise auch noch Karate gemacht hat zu meiner Zeit, dann zumal, dann nehmen wir dann vielleicht gerade mit ins Boot als Trauzeuge. Und ja, also dann gibt es unter Umständen noch schöne Showkarte, die wir hier werden müssen. Also ich brauche dann höchstwahrscheinlich von euch ein bisschen Support, weil das ist nicht mal alles hundertprozentig im Problem, Kopf bei mir. Aber ja, lange Rede, kurzes. Sehr schön. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe nichts gegen Kata, das war einfach dann nicht im Fokus gewesen. Ich finde es aber sehr
ich
schön. Sehr schöne
verstanden.
Art und Form, den Sport noch vorzustellen.
Aber ich habe tatsächlich.
Hat geklappt.
Von dem habe ich einfach mal gesagt, was ist überhaupt Kata? Wie sind die entstanden? Weil gerade Kata, da macht es ja das Interessante, der geschichtliche Vorgang. Was passiert ist mit der Kata und warum Pinan Kata, warum Heian Kata. Da wissen viele nicht. Und das ist eine ganz einfache, simple Sache, wenn man ganz, ganz weit zurückgeht, in den 1800er Jahren, in den etwa 1831, hat Sensei Anko hat den Auftrag bekommen vom Militär und von der Polizei, ein System herauszufinden, dass man die Leute in einer kurzen Frist kann ausbilden, dass sie sich erfolgreich selbst verteidigen können. Also Kata ist eine absolute Selbstverteidigung, wenn man sie in der alten Form anschaut. Heute sind alle Katas versportlicht wegen dem Wettkampf.
Okay.
Da siehst du, Bunkai wird zur Akrobatik.
Richtig.
Was eben bei der alten, originalen Kata wird das Bunkai zur Selbstverteidigung. So, und der Anko, der ist dann angegangen und hat die bekannten fünf Penang hat das entwickelt. Und Penang ist aus dem Grund gekommen, weil alle Okinawesen, die tun alles vergöttern, was von China kommt. Und Penang heisst nichts anderes chemisches Element. Ist von China gekommen. So. Und so hat er wirklich angebracht mit diesen 5 Katas, dass man in einer kurzen Zeit Polizisten und Militärs hat können ausbilden, dass sie sich wirklich erfolgreich können selbst verteidigen. Mit einer ganz simplen Organisation unter dem Motto: Eine Million Technik einmal anwenden. Aber eine Technik eine Million anwenden ist erfolgreich. Genau. Das geht alles ums gleiche Motto. Gleichzeitig sind dann natürlich alle diese Urkatas, sage ich jetzt mal, alle Okuden versteckt, also die Nervenpunkttechniken etc., die man heute aus dem modernen Kyushu nennt, sind dort innen verankert und versteckt. Das ist eine sehr intelligente Sache. Und dann hat in späterer Zeit hat dann irgendwann der Funakoshi den Auftrag bekommen, Karate in Japan zu verbreiten. Und Penang ist aber, der Name Penang aus den Katas ist natürlich chinesisch gewesen. Da beißt sich in Japan. So. Und dann ist er angegangen und hat einfach Heian genannt, weil Heian japanischer Dialekt ist. That's it. Das ist eigentlich das Geheimnis von diesen Penang und Heian Katas.
Okay.
In kurzer Form gemacht will. Da habe ich jetzt einfach mal nur ein bisschen loswerden, weil man weiß ja heute wirklich nicht, woher das kommt. Und das ist leider so, man kann sagen, was vor 50 Jahren war, ist sicher. Was vor 100 Jahren war, ist wahrscheinlich. Und was über 100 Jahre alt ist, müssen wir neu erfinden. Etwa so in dem Rahmen. Das ist das, was ich eigentlich über Katzen will weitergehen.
Sehr schön. Ja, nein, also du, eben, wir lernen ja und ich spezifisch ja auch immer wieder und das ist ja das Schöne an der Geschichte von unserem Podcast. Jetzt, lass mal, wie gesagt, das Kyokushin in dieser Hinsicht eigentlich als Urkampfstil von vielen Karateformen, darf man so ein bisschen zusammenfassen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich dazu mal vom Kampfsport Karate oder Kampfkunst Karate ein bisschen entfernt, weil mir die Art und Weise im Semikontakt zu wenig ist gewesen, also ohne jetzt das negativ zu nehmen. Ich finde, das Kind, obwohl ich das ja auch mittlerweile unseren Sport im Thai-Box-Bereich auch, das Kind bereits auch du natürlich angepasster Form du, und nicht so, wie sie es in Thailand mit den Kindern machen, wohlverstanden, mit den Kindern das ja auch anbieten, können zu trainieren bei uns. Muss ich zwar sagen, finde ich durchaus ein Kinder-Karate-Training für einen Kampfkunst-Kampfsport-Einstieg eines der besten. Oder auch Judo. Wobei, eben, wenn es mehr um den Schlag geht, ist es in meinen Augen das Karate sicher die beste Variante einzusteigen im Kampfsportbereich. Finde aber nachher eben, wie du das so ein bisschen gesagt hast, es ist so ein bisschen von der Stilistik her, ist der Semikontakt für mich eine kontraproduktive Geschichte. Weil du tust einem jungen Kampfsportler oder einem jungen Wettkämpfer eigentlich vermitteln, dass er gut ist, oder? Und wir haben zwar in anderen Folgen auch klar definiert, dass Selbstverteidigung im effektiven Sinn auf der Straße also ganz noch eine andere Geschichte ist, als das, was wir im Wettkampf betreiben. Hingegen muss ich schon sagen, wenn du aus dem Semikontakt kommst, hast du dann schon auch noch einmal komplett, also als junger Kampfkünstler, weißt du, was ich meine? Auch du, der im Sicherheitsbereich gearbeitet hast, finde ich, hast du schon gar keine Ahnung, was es ist, mal eine Deutsch gesagt, in die Fresse zu bekommen, oder? Und sobald du nachher eben in die Richtung Thai-Box-Training gegangen bist, hast du zumindest sättige Parts auf einer sportlichen, emotionslosen Art, wie ich das vorher schön gesagt habe, kannst du das kennenlernen, wie das tut. Und ich muss also schon sagen, das hat mir sehr viel geholfen, können sich auf allfällige Situationen im Alltag können darauf einstellen und sagen, hey, aber der Thai-Boxer für mich macht es ja gegen aus, dass der kann einstecken, oder? Also, wir tun sehr viel auf Einstecken schaffen. Das heisst nicht, dass wir uns bewusst immer treffen wollen, aber dass, ja, wenn es uns trifft, dass wir das als gleichgültig ein bisschen definieren können, hingegen uns bereits schon unserem Angriff wieder eigentlich widmen, oder? Und so gesehen, ist das so ein bisschen unsere Philosophie, die wir hier verarbeiten. Und das hat mich vom Karate weggebracht, die Semikontakthaltung. Hat ich in der Nähe oder dann zumal das Wissen vom Kyokushin besser vermittelt bekommen, ich glaube, dann wäre ich eventuell zumindest zu 50% ein Karateka geblieben. Obwohl ich mich eigentlich immer noch als Karateka nenne. Ich glaube, das bist du ja eigentlich immer. Weil die Wurzeln, die sind dort und die werden nie anders sein. Und ich bedanke mich bei jedem, der mir auf dem Weg natürlich geholfen hat. Aber irgendwo durch ist für mich nachher das Karate halt einfach zu wenig effizient gewesen. Ich bin jetzt einfach böse, auch wenn ich Techniken allein als effizient definitiv nicht in Frage stelle. Aber die Ausübung, Trainingsart und Weise hat mir dann einfach zu wenig an Effizienz übergebracht, was ich hingegen dann, klar, ich muss auch sagen, ich bin mehr verletzt im Thai-Boxen nachher und habe auch mit vielen anderen Sachen müssen mich auseinandersetzen. Aber ich glaube, der Strassenkampf, ja, im Endeffekt ist ohne irgendwelche Excuse. Da wird einfach genommen, was rumliegt, da wird gemacht, was gerade in den Sinn kommt. Und wie man es heute aus gewissen tragischen Fällen kennt, ist ja noch grenzenloser als Kyokushin in dieser Hinsicht das kann definieren. Und darum bin ich einfach der Meinung gewesen, Thai-Box ist für mich der richtige Weg. Was ich auch heute darf als erfolgreiches Kampfsportstudio auch darf bestätigen anschauen. Aber es ist halt einfach so, ich habe das ganze Karate-Thema jetzt speziell durch dich und durch Benni massiv wieder aufleben in mir innen und es wurmt mich schon ein bisschen. Und jetzt, wo meine zukünftige Frau noch sagt, sie will einen Kata haben, ja, eben.
Ist das schön.
Der lädt das
Schöpferli auch wieder mit ein
Kimono an.
Ich sage es jetzt, ich das jetzt mal versuchen, richtig, so zu definieren, der Unterschied zwischen Karate und Thai-Boxen. Wenn ich jetzt einmal wage, so definieren, schauen wir Thai-Boxen als angewandtes Karate an. Und dann sind wir auf einem ganz einfachen Weg. Und wenn ich so sagen, dass Semikontakt oder das mittlerweile noch das No-Touch-Karate, das hat sicher irgendwo durch eine Berechtigung. ich habe nicht einmal da wollen.
Ja, für Minderjährige, für Kinder der Entwicklung, absolut. Meinung,
mit dem Semikontakt oder dem No-Touch-Karate vielleicht auch falsche Werte vermitteln. Weil es ist tatsächlich so, man lernt nicht einstecken, es fehlt ein Teil, man lernt nicht einstecken, man ist technisch orientiert zum Punkten und wer dort die Punkte nachher beurteilen. Das ist ein zweites Paar Schuhe. Ich sage auch, ich habe ein ganz tolles Erlebnis gehabt mit Kind.
Richtig.
Und das ist ja übrigens das Semikontakt und das No-Touch ist ja mehr oder weniger ein Schweizer Volk und vielleicht noch ein bisschen ein europäisches Volk. Mittlerweile auch im Kyokushin aufgrund vom Jugend- und Sport. Hast du bis 20 kein Kontaktsport und kein Bruchtest? Das ist eine Jugend- und Sportregel. Wenn jemand Geld vom Jugend- und Sport will, dann muss er sich an die Regeln halten und sonst hat er oder wird gar nicht akzeptiert. Ich bin in Rumänien, wenn mich nicht täuscht, 2011. Bin ich in Rumänien gewesen. An einem Kyokushin-Turnier. Mit Kind, mit allem drum und dran. Und ich bin Kampfrichter gewesen.
Ja.
Dann bin ich bei den Kindern, haben die angefangen zu kämpfen. Ich habe gemeint, ich traue meinen Augen nicht. Die Jungs, die Bibelis, die sind aufeinander los wie Hyänen. Aber wie Hyänen. Und die Eltern sind am Rand zugehockt und haben es angeführt und gemacht. Ich habe gemeint, ich glaube nicht, ich habe gemeint, ich sehe im falschen Film. Weil ich von den Kindern her eh echt nicht gewöhnt bin. Aber das ist ja so. Das ist ja so, es zeichnet sich ganz klar ab und das kannst du umschauen, wo du willst. In allen Ländern, vor allem in den Ostblockstaaten, Rumänien, auf die Tschechei, dann bis auf Russland rauf. Die sind in anderen Sphären aufgewachsen, die haben viel, viel höhere Kriminalitätsraten im Landinneren. Und da musst du als kleiner Giel musst du schon bereits ready sein. Nein, zum Überleben, das ist etwas anderes. Bei uns sind natürlich, wir haben Regeln, wir haben eine relativ kleine Kriminalität im Ding. Und das hat alles zu dem geführt, wir brauchen es ja gar nicht. Und wenn du es dann mal brauchst, bist du nicht bereit.
Richtig. Richtig, und dort ist der Schlüsselpunkt bei mir. Und darum muss ich sagen, hat sich das natürlich bei meiner Seite halt fürs andere umsetzen.
Also bei mir ist es so, bei mir.
Zu den Entscheidungen geführt, die ich heute stecke.
Und dann ready go. Weil die müssen lernen. Mich interessiert die Jugend und Sport nicht.
Ready go.
Und eben, ich bin natürlich.
Nee, also, gut, aber ich sehe halt Jugend viel. Und Sport.
Ich bin auch sehr weltweit unterwegs. Ich bin gerade vor kurzem mit dem Corona angefangen. Bin ich wieder in Nepal am Unterrichten. Habe dieselbe Verhältnis kennengelernt. Das sind einfach Welten. Ja. Das sind einfach Welten. Die kannst du da in der Schweiz gar nicht umsetzen.
Natürlich. Das ist so. Du, look, gross und ganz, es soll jeder machen, wie er es für richtig empfindet. Es ist schlussendlich auch subjektive Meinungen, die wir hier vertreten. Und soll aber nicht heissen, dass Jugend und Sport schlecht sind. Soll nicht heissen, dass Semikontakt nicht gut sind. Auch für Erwachsene meinetwegen, Pointfighting im Kickboxen, was auch immer. Macht weiter, betreibt den Sport, bleibt die Leute in den Kampfsport reinführen. Absolut richtig. Für mich ist halt einfach, wie gesagt, immer. Wie gesagt, ich habe ein Ziel gebraucht, ich habe ein Ende gebraucht, also ein Ende, nicht unbedingt ein Ende, aber ich habe etwas müssen finden, wo ich sage, dort sehe ich die klare, wie soll ich sagen, Konsequenz vom anderen und das habe ich halt einfach im Vollkontaktsport gefunden und wenn ich und es das nicht wollte unterstützen, dann sollen sie das machen. Ich bin halt einfach immer der Meinung, man kann gewisse Sachen, die existieren, nicht einfach wegdiskutieren, oder? Und wenn sie existieren, dann muss man doch den Weg finden, es wenigstens zu regeln, oder? Das Gleiche wie eben Zigarettenrauch hat man ja mit den Steuern und allem zusammen hat man ja das wahnsinnig gute Griff bekommen und lässt die Leute schädliche Zeug einziehen wie verrockt und es spielt auch keine Rolle, oder? Hingegen eben jetzt bei Covid, wo man, weiss auch nicht, ob man Testproduktionen so unterstützen will, weiss es auch nicht, aber es geht mir einfach dort darum, zu sagen, man hat etwas da und wir tun es doch gescheiter akzeptieren, regeln, supporten und tun den Vollkontakt in dieser Hinsicht unterstützen, weil das ist das Gleiche wie Gopferdeckel, willst du von Eishockey spielen und einen Gummiböck gibst, weißt du, was ich meine? Das ist ja auch nicht das Richtige.
Was vielleicht noch an dem Thema Vollkontakt, Semikontakt etc. vielleicht noch am Rande zu erwähnen ist, positiv erwähnen für den Fullkontakt ist, Statistik, du hast vorhin Verletzungen angesprochen, ganz kurz, Statistik, sie hat einen Fullkontaktler, der bereit ist, um etwas entgegennehmen, weniger Verletzungen, wie ein Semikontaktler, der sich gar nicht gewöhnt ist, um irgendetwas bereit zu nehmen. Nein, mehr Verletzungen.
Kann ich dir zu 1000% unterschreiben. Das weiss ich dann so etwas von 1000 Mal habe ich mir im Semikontakt einen Finger vertreibt oder dort etwas kaputt oder hier etwas misstritt. Und ich bin wegen jedem Scheiß zum Doktor gesäckelt, oder? Hingegen, wenn du im Vollkontakt lernst, mit diesen Sachen umzugehen, weißt du, ich meine, ich habe mir jetzt im aktuellen Rahmen, gerade vor 2 Tagen ist mit meinem Hund, weil er ein Reh gesehen hat und das noch interessant gefunden hat. Er war an der Leine, er hat nicht können gehen wildern, um zu sagen. Aber er ist mir ins Knie reingesprungen, oder? Er ist mir so ins Knie reingesprungen, in Homeplätze seit 2 Tagen, weil irgendwie eine Blockade drin ist, weil man da irgendwie etwas kaputt gemacht hat. Jeder Zweite fragt mich, ja, bist du beim Doktor gewesen? Ja, du musst operieren. Ja, das Knie ist kaputt. Du musst schauen, das kommt nicht mehr gut. Und ich gehe jetzt seit 2 Tagen, Humpli, jeden Tag ein bisschen weniger. Und kann noch, ich bin gestern 1 Stunde mit den Hunden wieder laufen. Ich meine, das sind Sachen, die ich auch wiederum finde, wo du halt lernst, absolut, durch einen Vollkontaktsport ein bisschen weiter, ein bisschen, ja, den Ball flach behalten, nicht immer zum Doktor säckeln, weil was macht der? Wenn er nicht aufschneiden und reinschauen, bekommst du ein Bornstan, einen Entzündungshemmer, also sprich eben das Bornstan in dem Sinn, irgendeine Creme, ja, genau, und sagt, genau, komm in 3 Tagen wieder, dann
kommt er einfach nochmal eine Konsultation musst du überzeugen sein von dem, was du hast, und dem Doktor ja, können sagen, was du hast. Genau.
Richtig, und sonst brauchst du gar nichts kommen, weil der kann ja nicht mehr sagen, weder du. Das ist das, was viele so vergessen, was in der jetzigen Zeit auch so extrem falsch gedacht wird. Die haben das Gefühl, nur weil die das Ganze gelernt haben und alles zusammen. Klar wissen die mehr, weder mehr, und klar können die dir Empfehlungen und Sachen ja durchgeben. Aber schlussendlich, ob es denn wirklich das ist?
Natürlich.
Das, sie müssen aufschneiden und reinschauen. Weißt du, was ich meine? Und das macht er ja kennen. Meine, warum tut der Automech immer sagen, macht Huber auf? Ja, dann kann er den Motor anschauen. Ja, nur so, weil er sagt, jetzt der Kerb zieht gegen links, kann er dir ja nicht sagen, warum. Oder? Das vergessen die Leute ein bisschen. Das war das absolute Hörig. Aber ich glaube, das ist, ist der Geist der heutigen Zeit. Du, los! Ich habe noch ein Thema, das ich ansprechen möchte. Wir sind zeitlich schon ein über dem Durchschnitt, aber das ist schon gar kein Problem. Du hast noch etwas von der Martial Arts Swiss Hall of Honor geredet gehabt, oder mir da, wo du dich gemeldet hast bei mir, für dass wir da ein bisschen zusammen reden wollen. Kannst du das vielleicht nicht allzu lang, aber vielleicht mal noch so kurz ausholen? Ja, nicht allzu lang ausholen, klingt wahnsinnig gut. Aber könntest du das vielleicht kurz erklären, was ist das ganz genau? Und wie du ja geschrieben hast, sind da die letzten 1-2 Jahre jetzt halt ins Wasser gefallen. Aber was machst du da und was kann das an der Schweizer Kampfsportszene
bereichern? Der Grund mal schnell, wieso das überhaupt zustande gekommen ist. Man hat ja im Ausland immer von diesen Hall of Fames, Hall of Honors und so gehört. Mit dem grössten natürlich in Atlantic City, wo vom Dr. Goldman und Arnold Schwarzenegger organisiert ist, wo Leute halt geehrt werden, wo miteinander trainieren, wo miteinander schwitzen, ja, weltweit mal ganz eine andere Sphäre können damit erreichen. Ist überall im Ausland betrieben worden, in der Nähe auch in Deutschland, ich glaube auch seit 11 Jahren, England etc., sind alles Kollegen von mir. Und ich habe dann einfach mit meinem Lehrer, habe ich dann irgendwann einmal gesagt, du, Gott verdecken, wir müssen doch in der Schweiz auch etwas können machen. Ich kann doch nicht sein, dass alle unsere Schweizer müssen ins Ausland gehen und gehen rumtrüllen und sich irgendwo auf der Matte rumtrüllen und viel Geld ausgeben schlussendlich. Wir müssen doch in der Schweiz etwas können machen, wo finanziell auch irgendwo im Rahmen liegt. So, und das ist eigentlich die Motivation gewesen, dass ich dann mal mir viel, viel Gedanken darüber gemacht habe, dass wir so einen Hall of Honor gründen können. Und haben dann plötzlich im 2014 sehr, sehr überstürzt das Ganze gestartet. Und zwar, ich habe ein Telefon im Juli bekommen, 2014, und habe vernommen, dass, sage ich jetzt mal, ein Konkurrent von uns einen Swiss Hall of Honor will machen. Dann habe ich gesagt, nein, das geht nicht, wir sind schon seit 5 Jahren am Studieren, wie wir es könnten machen. Und dann habe ich mich entschlossen und gesagt, im Oktober 2014 wird der erste Swiss Hall of Honor gemacht. Ja, keine Ahnung, ich kann wie, war, wo, wenn. Genau.
Ja, das ist so konkurrenzbelebt, den Markt sieht man ja schön.
Gut, wir haben gute Räumlichkeiten im Hirschen hin will. Ist mir gelungen, dass ich gerade noch den Bundesrat Maurer können dazu ziehen als Referent, wo Sportminister war. Und dann haben wir am Oktober 2014 mit 160 Teilnehmern ein Sack geiles Event gemacht. Da hat sich zusammengesetzt, tagelang Seminar, also morgen um 8 Uhr bis abend um 5 Uhr Seminar mit verschiedenen Referenten aus dem ganzen Ausland. Ich arbeite mittlerweile mit den Besten von den Besten.
Ja.
Die besten Freunde, die immer dabei sind, ist Bill Welles. Sagt er vielleicht etwas? Cynthia Rothrock. Der beste Martial-Arts. Stuntwoman, eine von der ersten, mittlerweile ist sie auch ein bisschen älter gekommen, 64, aber ist heute noch top. Ja, ist auch wirklich, und glaube, zwölffache Weltmeisterin etc. etc. Wir haben Daisy Lang, erste Profi-Boxerin, cool. Sie von Bulgarien. Lebt heute mittlerweile in Santa Monica in Amerika. Die ist auch immer dabei. Also wir arbeiten wirklich mit den besten Leuten. Das Ziel, kurz gesagt, vom Swiss Hall of Honor, nebst den Ehrungen, die man machen kann, also das Motto ist ja eigentlich Grossmeister, also Komitee ehrt Grossmeister, Grossmeister ehrt Meister, Meister ehrt Schüler. Das ist eine Hierarchie. Und nebst den Awards, die für mich nicht im Vordergrund stehen, ist für mich im Vordergrund der Seminartag. Und beim letzten Hall of Honor, wo wir im Sedan Plaza haben können, das erste Mal machen, habe ich etwas ganz Verrücktes gemacht. Und wir haben tatsächlich 120 Teilnehmer gehabt, die auf der Matte gestanden sind. Auf der Matte. Und mein Ziel ist, wir haben etwa, ich weiß nicht mehr genau, etwa 16 Referenten gehabt. Was mache ich mit diesen 16 Referenten? Jeder will ja etwas zeigen, oder? Okay. Und irgendwann, ohne etwas zu sagen, bin ich auf die Idee gekommen, ich mache simple of the best. Hm? So. Und die Aufgabe war von jedem Referent, dass er in 12 Minuten etwas zeigt, wo jeder etwas mitnehmen kann. Also es ist nicht nur ein Event für die Schüler, sondern auch gleichzeitig ein Event für den Referenten. Er kommt eine Aufgabe über, er muss die Aufgabe lösen, möglichst gut. So. Und es ist ja für viele Trainer, weißt du vielleicht auch, in den meisten Trainingseinheiten hast du, wenn es gut kommt, einmal 10, 15, vielleicht einmal 20, und dann hört es dann aber. Und jetzt schaust du als Referent plötzlich vor einer Meute von 120 Leuten und sollst jedem etwas beibringen. Genau, also das ist ein bisschen, es soll nichts anderes sein als eine
tricky
Lernplattform mit Besten von den Besten, wo du sonst nicht dran ankommst. Es kommt nicht jeder an den Billen Wallace an. Es kommt irgendwann sind die Rotrock an. Normalerweise stehen da immer Manager zwischen drin. Da kommt man nicht dran an. Und ich wollte allen Schweizer Kampfkünstlern, egal woher das kommt, wollte ich die Möglichkeit können bieten, dass sie auch mal auf der Matte stehen mit den Besten von den Besten. Das ist mein Ziel. Und wir haben eine grosse Beifläche gegeben mit dem Bill Wallace, mit dem Kickboxen, Cynthia Kung Fu Karate. Wir haben den Samuel Kwok, der letzte vom Ip Man Wing Chun Kung Fu. Der direkte Erbe, der noch mit dem Bruce Lee zusammen Schüler war, ist vom Ip Man. Und die stehen bei uns auf der Matte. Und das Ganze wird dann abgerundet, nachdem man natürlich einen Tag wirklich geschwitzt und Stress gehabt hat, wenn alle mitmachen, wird das Ganze mit einem tollen Abend-Gala-Event mit Live-Musik, mit Tanz, mit Award. Das letzte Mal haben sogar noch alle 5 Franken oder 10 Franken Chateau bekommen für das Casino. Haben zum Casino gegeben. Also wirklich eine ganz tolle Sache. Und das Ziel davon ist einfach ganz kurz gesagt, miteinander statt gegeneinander. Also egal, ob er vom Thai-Boxen kommt, ob er vom Karate kommt, ob er vom Judo kommt oder ob es von irgendwo her ist, herzlich willkommen, um auf dieser Plattform teilzunehmen.
Super. Du, Lok, das ist ich glaube, genau der schöne Abschluss für die heutige Folge, die du hier schön gesagt hast, vor allem mit dem Satz miteinander statt gegeneinander. Das ist das Hauptcredo von Schlagkraft, wo wir nach wie vor auch immer wieder natürlich auf Instagram mit Schlag_Kraft Abonnenten suchen oder froh sind, wenn ihr uns unterstützen wollt. Weil, wie man mit dem heutigen Gespräche, die wir hier jetzt geführt haben, gerade in meinen Augen immer wieder lernen und vor allem immer wieder verschiedene Blickwinkel auf den Kampfsport kann anhören für die, die den Kampfsport so lieben wie wir zwei, gell, Hörbi? Lass, ich glaube, wenn du nicht noch irgendwie, wie ich es jedem Chance geben, ich glaube, wir sind zwar auf dem Weg zu der längsten Folge schon bald, seit wir Schlagkraft machen, darum müssen wir gleich einmal abklemmen. Hast du noch irgendein spezielles Thema, das dir sonst auf der Zunge brennt, oder vielleicht noch den Leuten kurz weitergeben, wo wir also jetzt vielleicht nicht angesprochen haben? Dann darfst du das jetzt noch schnell sagen, und sonst gehen wir langsam
am Ende. All die Differenzen von Shotokan, Kyokushin, Goju Ryu etc., von Fullkontakt, von Semikontakt, von Thai-Boxen etc. Ich wollte einfach wirklich auf den Weg gehen. Alles in dieser Art, alles in der Welt, Kampfkunst, hat seine Berechtigung. Und jeder soll es für sich leben. Und ich wünsche jedem auf seinem eigenen Kampfkunstweg nur das Beste und das Ziel wirklich, macht alles, trotzdem, dass man ein Einzelkämpfer ist, miteinander und nicht gegeneinander, alles miteinander akzeptieren. Es ist wirklich eine ganz tolle, tolle Sache, wenn man Kampfkunst mit Ernst dort betreiben.
Super. Herbie, ich bedanke mich ganz herzlich für die guten 85 Minuten, die wir hier zusammen geredet haben. Ich wünsche dir alles Gute, gesundheitlich, wie beruflich, privat und sportlich sowieso. Wenn du weiterhin Infos hast über deine Hall of Honor, wenn das weitergeht, dann würden wir es hier sehr gerne noch weiter promoten und mal etwas durchgeben, wenn das die Leute dass die wissen, wenn das das nächste Mal wäre, damit man dort allenfalls noch ein bisschen kann. Bis dann ist unser Podcast hoffentlich so gross gewachsen, dass das eine sehr interessante Plattform auch wird sein, für solche Events zu pushen. Lange Rede, kurzer Sinn.
Hoffen auch, dass wir uns persönlich treffen. Auch ihr kommt alle meine Informationen über. Ich wünsche auch in dem Sinn allen zusammen, dir auch, Roger, herzlichen Dank für das Interview. Gute Ostern, viel Gesundheit und lassen wir den Covid-19 hinter uns. Ciao, Roger, danke vielmals. Merci vielmals. Tschüss.